Dieser Podcast und dieser Verein werden unterstützt durch die Deutsch-Französische Hochschule.
Mit Emotionalität können Sie nicht Beziehungen zwischen Ländern organisieren. Sie müssen gemeinsame Ziele und Interessen definieren und das tut die deutsch-französische Freundschaft.
Hallo und herzlich willkommen bei Nachbarskirchen, dem Podcast des Gerd-Kirsch-Vereins. Der AGKV ist der Alumni-Verein der drei deutsch-französischen Studiengänge, die vom Otto-Suhr-Institut der Freien Universität in Berlin, Sciences Po Paris und HEC Paris angeboten werden. Wir, Cédric,
Juna und Franziska,
sind aktuelle und ehemalige Studierende und im Rahmen unseres Formats Vis-à-vis wollen wir auf Deutsch oder Französisch aktuelle Themen der deutsch-französischen Zusammenarbeit mit Gästen analysieren, die uns mehr über ihr Fachgebiet erzählen und über ihre persönlichen Erfahrungen berichten. Auf geht's! Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Vorsitzender der CDU Deutschlands, Abgeordneter des Deutschen Bundestages und des Europäischen Parlaments sowie Kanzlerkandidat 2021. All diese Funktionen und Herausforderungen hat unser heutiger Gast schon einmal erlebt und dabei doch immer die deutsch-französische Perspektive beibehalten. Von Aachen über Brüssel bis nach Berlin und Paris, überall war er einer der Verfechter der deutsch-französischen Zusammenarbeit im Zeichen Europas. In dieser Folge haben wir uns darüber unterhalten, warum diese Zusammenarbeit so gut funktioniert, aber auch über die Mängel, die sie aufweist. Wir haben versucht, ein möglichst umfassendes Bild der Besonderheiten dieser Freundschaft zu zeichnen, von den Herausforderungen in der Corona-Pandemie bis hin zur heutigen Europapolitik der deutschen Regierung. All dies besprechen wir ausführlich mit Armin Laschet, Mitglied des Deutschen Bundestages und Spezialist für diese Fragen. Herr Laschet, vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind. Ich freue mich sehr, dass das heute klappt. Ich würde Sie als erstes fragen, ob Sie sich vorstellen könnten, Sie und Ihren bisherigen Lebensweg.
Ich bin Armin Laschet und bin Mitglied des Bundestages, war mal Ministerpräsident und auch mal deutsch-französischer Kulturbevollmächtigter.
Vielen Dank. Dann habe ich ein paar Blitzfragen vorbereitet. Ich gebe Ihnen zwei Möglichkeiten und Sie suchen sich eine von beiden aus. Erstmal Paris oder Berlin?
Paris.
Die Assemblée Nationale oder der Bundestag?
Bundestag.
Das Brandenburger Tor oder das Arc de Triomphe?
Brandenburger Tor.
Die Baguette oder deutsche Brötchen?
Beides.
Wein oder Bier?
Wein.
Die SNCF oder die Deutsche Bahn?
Thalys.
Und letztlich noch eins, die Nordsee oder die Mittelmeerküste?
Mittelmeer.
Sie waren von 2019 bis 2021 Bevollmächtigter der Bundesrepublik Deutschland für kulturelle Angelegenheiten im Rahmen des Deutsch-Französischen Vertrags, kurz deutsch-französischer Kulturbevollmächtigter. Was ist das für ein Amt? Worin bestanden Ihre Aufgaben? Und was sind denn Ihre schönsten Erinnerungen aus diesem Amt, das ja ziemlich einmalig ist?
Also 1963 haben Charles de Gaulle und Konrad Adenauer den Élysée-Vertrag beschlossen und haben da etwas für die damalige Zeit völlig Neues entwickelt, nämlich gemeinsame Kabinettssitzungen der Regierungen Deutschland und Frankreichs. Und man hat dann sehr schnell gemerkt, ja, das ist ja alles schön und gut, die Verteidigungsminister, die Außenminister, die Verkehrsminister, wenn die sich treffen, nur für Bildung ist der Bund überhaupt nicht zuständig. Er hat weder eine Kompetenz für Schulen, für Kindergärten, für das kulturelle Leben Deutschlands, für die Sprachvermittlung der Sprache des Nachbarn. Und dann hat man den Weg gefunden, jeweils einen Ministerpräsidenten oder eine Ministerpräsidentin in den Rang eines Bundesministers zu heben und an diesen gemeinsamen deutsch-französischen Kabinettssitzungen teilnehmen zu lassen. Und das wechselt meistens zwischen CDU und SPD. Für 4 Jahre wird man da berufen. Und ich habe seit Anfang 2019 dieses Amt dann wahrgenommen. Jetzt haben Sie noch gefragt, was waren die besonderen Ereignisse. Ich hatte natürlich ein wenig das Glück. 2019 hat das Ganze begonnen. Und wenige Tage später wurde der Aachener Vertrag unterzeichnet. In diesem Aachener Vertrag, der den Élysée-Vertrag ja fortschreibt, ist zum ersten Mal auch der Kulturbevollmächtigte als solcher benannt worden. Und das war natürlich ein ganz besonderer Akt mit Präsident Macron und Bundeskanzlerin Merkel im Aachener Krönungssaal dann diesen Vertrag zu unterzeichnen.
Dazu passt ja auch, dass Sie da 2022 im Karlspreis-Direktorium sitzen. Sie scheinen eine tiefe Leidenschaft für Europa und für Frankreich zu pflegen. Jetzt möchte ich fragen, wo kommt das her? Warum solch ein Interesse für Frankreich, das letztlich nur eines von 9 deutschen Nachbarländern ist?
Also als erstes bin ich im Kaspersdirektum seit dem Jahr 2000. Ich bin 2022 wieder einmal hineingegangen. Da ist die Amtszeit erneuert worden. Und zum Zweiten, ja, Frankreich, das ist nicht eine Frage, wer ist welches Nachbarland, sondern was ist bedeutend für Europa? Und die deutsch-französische Verständigung nach dem Zweiten Weltkrieg ist die Grundlage des dann entstehenden Europas. Die Montanunion von Kohle und Stahl, die uns besonders in Nordrhein-Westfalen natürlich sehr nahe liegt, ist von Deutschen und Franzosen geschaffen worden. Und insofern ist für mich auch politisch bis heute das deutsch-französische Verhältnis von existenzieller Bedeutung für Europa.
Das war jetzt eine sehr politische Antwort. Vielen Dank. Jetzt möchte ich mal nach Ihren persönlichen Eindrücken aus Frankreich fragen. Wo sehen Sie denn in Ihrer langjährigen Erfahrung mit Frankreich Unterschiede oder auch Ähnlichkeiten zu Deutschland? Was hat Sie besonders beeindruckt?
Naja, also das ist natürlich auch wieder politisch. Es gibt persönliche Erfahrungen mit Frankreich, die hat jeder Mensch irgendwann in seinem Leben gemacht. Die sind natürlich nicht ganz so relevant für das deutsch-französische Verhältnis. Vielleicht die Addition aus all diesen Dingen macht es dann aus, dass auch Freundschaften zwischen den Ländern entstehen. Mich ja, beeindruckt dann Frankreich, die französische Kultur, die Sprache. Das Prägende für das Herz Europas. Die Lebensart ist eine gelassenere, als sie die deutsche Lebensart ist. Einer der Unterschiede natürlich in Frankreich ist, dass alles sehr zentralstaatlich aus Paris gesteuert wird. Das ist etwas, was ich weniger schätze, weil ich glaube, gerade die deutsche Stärke der Föderalismus ist und die Dezentralität. Und ansonsten gibt es viele schöne Dinge, die man an Frankreich mögen kann. Ich bin vielleicht als 17-Jähriger oder 18-Jähriger damals in der Schulzeit zum ersten Mal nach Paris gefahren, was mich sehr beeindruckt hat. War dann viele Jahre im Europäischen Parlament natürlich in Straßburg, also der Grenzstadt zwischen Deutschland und Frankreich, die in der Geschichte immer hin und her gewechselt hat. Und ich habe diese Straßburg-Wochen des Europäischen Parlaments immer mehr genossen als die Sitzungswochen in Brüssel, weil da eine ganz andere Atmosphäre in dieser französischen Stadt liegt. Und dann habe ich sehr häufig Urlaub gemacht in Südfrankreich, in der Provence, bin ansonsten an vielen Orten im Land gewesen. Und in Paris natürlich in letzter Zeit sehr, sehr häufig, wenn ich im Vorstand der Deutsch-Französischen Versammlung bin, die ja sehr oft in Paris tagt. Und auch der Europarat hat eine Filiale auch in Paris.
Sie waren ja auch Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen. NRW hat jetzt keine Grenzen mit Frankreich, liegt aber nicht so weit entfernt von der französischen Grenze. Wie wichtig sind denn Ihrer Meinung nach diese Grenzregionen in der deutsch-französischen Beziehung, wenn man sieht, dass das Saarland sogar eine umfassende Frankreich-Strategie verabschiedet hat, dass viele Franzosen in NRW leben? Wie wichtig sind diese Grenzregionen Ihrer Meinung nach?
Die Grenzregionen sind wichtig. In der Tat hat Nordrhein-Westfalen keine Grenze zu Frankreich. Trotzdem gibt es unzählige Städtepartnerschaften, Hochschulpartnerschaften, also gelebten Austausch, auch ohne dass man eine gemeinsame Grenze hat. Und die Sensibilität, über Grenzen hinwegzuarbeiten, war in der Corona-Zeit beispielsweise in Nordrhein-Westfalen ausgeprägter als in den Nachbarländern. Ich kann nicht begreifen bis heute, warum der Ministerpräsident des Saarlandes oder Baden-Württembergs zugelassen hat, dass man in der damaligen Zeit die Grenzen geschlossen hat. Es nicht möglich machte, dass der Nachbar, der ja im Saarland arbeitete oder in Baden-Württemberg, dass der über die Grenze kommen durfte. Wir haben bei uns die deutsch-niederländische Grenze die ganze Zeit mit brachialer Gewalt, auch im Kampf mit dem Bundesinnenminister, offen gehalten und über die Grenze hinweg kooperiert in der Bekämpfung der Pandemie, in der Zusammenarbeit der Gesundheitsämter. Und ich glaube, dieser Schaden ist vielen noch im Bewusstsein, was wir da in den Grenzregionen, insbesondere im Saarland, angerichtet haben.
NRW hat ja auch französische Patienten in der Corona-Phase aufgenommen. Wie entscheidend war denn jetzt diese überregionale Kooperation, um dagegen zu halten? Wie stark war da der Austausch?
Das war eine sehr schwere Entscheidung. Wir kriegten die Bitte aus Frankreich, dass bestimmte Patienten nicht mehr behandelt werden können, ob wir die in Kliniken in Nordrhein-Westfalen aufnehmen können. zu der Zeit hatten wir noch Platz, aber ich wusste ja als Ministerpräsident nicht, ist irgendwann der Platz weg? Und werfen dir die Leute dann vor, ja, wie kannst du denn Plätze an Franzosen geben, während wir selbst jetzt Plätze brauchen? Und ich habe mich dann trotzdem dafür entschieden, das zu tun, weil hier ging es um Leben und Tod. Und das gehört auch für mich zur europäischen Solidarität, auch zur deutsch-französischen Freundschaft, dass, wenn jemand in Not ist, dass man hilft. Ich habe was Ähnliches erlebt rund um den Brand von Notre Dame. Da hat das deutsche Fernsehen Tierfilme aus Indien gezeigt und nicht das Programm unterbrochen. Und ich habe damals immer gesagt, wenn der Kölner Dom brennen würde, würde man wahrscheinlich das Programm unterbrechen. Würde ich mal jedenfalls dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk zutrauen, dass er dann das Programm unterbricht. Weil es nur Notre Dame war, war das kein Grund, das Programm zu unterbrechen. Und ich habe dann gesagt, wir müssen ein Zeichen setzen, dass das genauso unser europäisches Kulturerbe ist. Ich habe dann eine Spendenaktion ins Leben gerufen und die großen Fenster in Notre Dame, 4 große Fenster, sind dann mit nordrhein-westfälischer Hilfe in der Kölner Dombauhütte bearbeitet worden und sind jetzt wieder eingebaut worden. Also das zeigt, man muss in der Not auch in Symbolen zusammenstehen, wobei es bei den Patienten weniger Symbole waren, sondern konkretes Leben.
Sie sind ja auch Abgeordneter des Deutschen Bundestages und waren bis 2022 Vorsitzender der CDU Deutschland, kennen die deutsche politische Landschaft also sehr gut. Wie stark ist diese deutsch-französische Freundschaft denn dort verankert insgesamt? Das ist ja bei Politikern aus Grenzregionen klar, dass es einen gewissen Stellenwert einnimmt. Wie ist das bei den Abgeordneten im Bundestag zum Beispiel? Ist es ein Thema, dass man sich mit den französischen Kollegen austauscht? Oder ist das eigentlich eher nicht so wichtig?
Na gut, es ist sehr wichtig mit dem Aachener Vertrag und dem Parallelabkommen der Parlamente. 2019 wurde auch ein gemeinsames Parlament geschaffen. Die deutsch-französische Parlamentarische Versammlung, die sich mehrmals im Jahr in Frankreich und in Deutschland trifft, auch über unterschiedlichste Themen berät. Und da sind Abgeordnete aus allen Regionen Deutschlands und auch Frankreichs drin, nicht nur die aus den Grenzregionen, weil das Verhältnis ist ja keine Frage von Grenzregionen, sondern existenziell für Europa. Gerade gestern hat der Vorstand der deutsch-französischen Parlamentarischen Versammlung hier in Berlin getagt und die Präsenz ist immer gut und wir arbeiten wirklich an konkreten Projekten, wie man die Zusammenarbeit besser machen kann.
Wir sprechen von Zusammenarbeit. Jetzt möchte ich gerne von Ihnen wissen, ist diese Zusammenarbeit eigentlich eine Kooperation aus reinem Interessenkalkül, weil ja beide Seiten ihr Interesse damit verfolgen, oder steckt da auch etwas Emotionales hinter? Ist es wirklich eine deutsch-französische Freundschaft oder ist es eigentlich eher eine Kooperation, weil beide reicher werden?
Na gut, reicher werden wir zunächst nicht. Wir werden effizienter. Wir werden in der Welt überhaupt gehört, nur wenn wir zusammenarbeiten. Aber Politik ist immer die Vertretung der Interessen des eigenen Landes. Freundschaften schließt man außerhalb der Politik. Manchmal hat man auch Freundschaften in der Politik. Manchmal hat man auch deutsch-französische Freundschaften. Aber nur mit Emotionalität können Sie nicht Beziehungen zwischen Ländern organisieren. Sie müssen gemeinsame Ziele und Interessen definieren. Und das tut die deutsch-französische Freundschaft.
Okay, aber in Frankreich heißt es ja Couple franco-allemand, während dieser Begriff in Deutschland eher nicht benutzt wird. Ist da etwas, was die deutsch-französische Beziehung außerordentlich macht und abhebt von anderen zwischenstaatlichen Beziehungen, oder ist es wirklich nur vergleichbar mit der deutsch-niederländischen Beziehung zum Beispiel?
Sie ist insofern was Besonderes, da man Jahrhunderte gegeneinander Krieg geführt hat, eine ganze Generation gelernt hat, das ist der Erbfeind, der jeweils andere, und man diesen Zirkel durchbrochen hat. Und wenn man zurückgeht auf Karl den Großen, Charlemagne, der ein europäisches Reich regiert hat, das umfasste Deutschland und Frankreich. Und die Franzosen betrachten Karl den Großen als ihren Kaiser, als Charlemagne, und die Deutschen behaupten manchmal, es sei ihrer, aber er war beides. Und dahin zurückzukehren, zu dieser Gemeinsamkeit, das ist schon etwas, was mit keinem anderen Land der Welt so möglich ist. Man hat viel Gemeinsamkeit erlebt, man hat auch viel Krieg erlebt und deshalb ist auch die Emotionalität, jetzt wirklich etwas ganz Neues zu schaffen, stärker als in den Beziehungen mit irgendeinem Drittland.
Jetzt würde ich gerne etwas aktuellere Geschehnisse ansprechen. Seitdem Olaf Scholz Bundeskanzler ist, hat man das Gefühl, dass es im deutsch-französischen Getriebe hin und wieder etwas hakt. Die persönlichen Beziehungen zwischen Scholz und Emmanuel Macron scheinen momentan nicht die besten zu sein. Ende letzten Jahres wurde sogar ein deutsch-französischer Ministerrat abgesagt. Sie kennen beide Politiker, Staatsmänner relativ gut. Wie würden Sie denn die Beziehung zwischen beiden Persönlichkeiten und dementsprechend beiden Ländern aktuell einschätzen?
Ich halte den Zustand des deutsch-französischen Verhältnisses für nicht gut. Sie haben gerade einige Beispiele genannt. Und da sagen manche, ja, das muss man verstehen, der ist halt Hamburger. Nein, das ist kein Argument. Helmut Schmidt war auch Hamburger. Und er hat mit Giscard d'Estaing in ganz besonderer Weise dieses deutsch-französische Kuppel zusammengebracht, Dinge gemeinsam bewegt, Europa vorangebracht. Und es hat auch nichts mit Parteipolitik zu tun. Helmut Kohl und Mitterrand kamen aus unterschiedlichen Parteien und haben trotzdem gemeinsam die europäische Währung, den Binnenmarkt, auch die deutsche Wiedervereinigung gemeinsam am Ende nach früheren Gegensätzen trotzdem überwunden. Natürlich gibt es Meinungsverschiedenheiten, aber man muss den Willen haben, dass man sie überwindet. Man muss sagen, Frankreich ist unser wichtigster Partner und das kann ich beim Bundeskanzler im Moment nicht feststellen. Ich hätte auch die Reise nach Peking gemeinsam mit Präsident Macron gemacht. Ich würde gerade jetzt im Ukraine-Konflikt viel häufiger in Paris sein und mit Präsident Macron zusammenhandeln. Aber der Bundeskanzler hat sich anders entschieden. Gut ist es nicht.
Sie sagten auch neulich in einem Interview, dass Sie in bestimmten Sachverhalten eigentlich ähnlich wie der Bundeskanzler handeln würden, nur europäischer. Was konkret würden Sie denn europäischer machen? Wie würde das ausschauen?
Ja, ich stimme ihm zu in seiner Zurückhaltung, indem er alles tut, dass die NATO nicht in den Krieg in der Ukraine hineingezogen wird. Da sind manche, auch in meiner Partei, manchmal etwas zu voreilig. Die glauben, mit immer mehr Waffenlieferungen würde man am Ende den Krieg gewinnen können. Nein, da ist auch Behutsamkeit angesagt. Diesen Teil schätze ich. Was ich kritisiere, ist, dass er nichts Deutsch-Französisches macht, dass er keine Gemeinsamkeit mit Frankreich sucht, dass er die Dynamik, die mit dem Aachener Vertrag entstanden war, die viele konkrete Punkte heute hat, beispielsweise in der Rüstungskooperation, in der Sicherheitspolitik, dass er das alles nicht anpackt und von europäischen Vorstößen, wie wir jetzt gerade als Europäische Union stärker werden, habe ich auch noch gar nichts bisher gehört. So, das ist der Teil, den ich kritisiere, das andere schätze ich.
Wir sprechen ja viel von Olaf Scholz, aber es geht ja nicht nur um ihn. Auch Robert Habeck sprach vor kurzem, als er zur deutsch-französischen Freundschaft gefragt wurde, über eine Polarität, die so interpretiert werden müsste, dass wir uns eigentlich in nichts einig sind. Wie würden Sie auf solche Aussage reagieren? Sind wir uns in nichts einig?
Nein, glaube ich nicht. Ich glaube auch, dass er das nicht so gemeint hat, aber wir sind jedenfalls so gut befreundet, dass wir auch definieren können, worin wir uns nicht einig sind. Das ist ja auch schon mal etwas Gutes. Aber auch bei ihm, ich erinnere mich an frühere Regierungen, wo das Deutsch-Französische, auch die beiden Außenminister, wo sie wirklich auch Impulse in der Welt gesetzt haben. Ich kann es im Moment nicht feststellen. Vielleicht hat sich auch die Zeit geändert, aber ich bin sicher, ich würde es anders machen.
Ich hätte noch eine letzte Frage. Sie waren von 1999 bis 2005 Mitglied des Europäischen Parlaments. Nun wird ja viel vom deutsch-französischen Motor in Europa geredet. Mich würde interessieren, wie wirkt sich das konkret auf die Arbeit als deutscher oder französischer Parlamentarier im EU-Parlament aus? Hat man da mehr Einfluss? Wird mehr von einem erwartet? Was heißt das für Ihre Arbeit?
Na gut, auf die großen Länder der Europäischen Union gucken die anderen natürlich immer. Wenn Sie allein sich vorstellen, Nordrhein-Westfalen hat 18 Millionen Einwohner. Wir hatten damals 8 Europaabgeordnete. Das ist ungefähr so viel, wie ganze Staaten haben. Das Baltikum, Österreich, andere haben weniger. Insofern ist diese große deutsche Gruppe und auch die große französische Gruppe immer ein starker Faktor im Europäischen Parlament und entscheidet auch über Mehrheitsverhältnisse. Wenn Deutsche und Franzosen zusammen sind, ist das immer schon mal eine sehr große Gruppe. Nichtsdestotrotz, die Dynamik für neue Vorstöße zur europäischen Integration, zur Reform der EU, kam oft von Deutschland und Frankreich, aber da ist seit ein paar Jahren Stillstand. Wir erleben ja gar keine Reformvorstöße mehr in der Europäischen Union. Wenn Sie sich mal erinnern, wir hatten 92 den Maastricht-Vertrag, 97 den Amsterdam-Vertrag, 2000 den Nizza-Vertrag, kurz danach den Lissabon-Vertrag. Also in 3-4 Jahresschritten hat man immer die Verträge verbessert. Seit Lissabon ist gar nichts mehr passiert. Das ist 20 Jahre her. Und insofern muss man gerade in der jetzigen Lage, auch wenn man vor neuen Erweiterungen steht, wenn man über den Westbalkan redet, wenn man über die Ukraine redet, die Europäische Union substanziell dafür aufnahmefähig machen. Und zu dem Thema höre ich relativ wenig.
Dann hätte ich noch eine abschließende Frage. In diesem Jahr sind ja Europawahlen. Ist das eine Schicksalswahl für die EU?
Das ist eine sehr wichtige Wahl, weil wir überall in der EU rechtspopulistische Parteien haben, die, wenn sie überall so stark wären, wie im Moment die Umfragen sind, das europäische Projekt auch gefährden könnten. Und deshalb werden wir, glaube ich, auch in Deutschland gut beraten sein, den Europawahlkampf genau über diese Frage zu führen. Wenn beispielsweise die AfD aus der Europäischen Union austreten will, dann wäre das ein Riesenschaden für Deutschland, für die Stabilität, für den Wohlstand. Und das muss man dann auch in so drastischen Worten benennen. Also insofern Schicksalswahl, ja. Man muss alles tun, dass europafreundliche, demokratische Kräfte in allen 27 Mitgliedsländern am Ende die Mehrheit haben.
Dann bedanke ich mich vielmal für Ihre Anwesenheit heute und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Wir danken Herrn Laschet für seine Bereitschaft, seine Erfahrung und sein Fachwissen in diesem Bereich mit uns zu teilen. Wir laden Sie ein, die Webseite des Gerhard-Kirsch-Vereins zu besuchen, um über unsere Veranstaltungen, Podcast-Episoden und vieles mehr informiert zu bleiben und uns auf Facebook, LinkedIn und Instagram zu folgen. Bis bald! In diesem Jahr sind ja Europawahlen.